Tekigan Rokko, Nummer 92. Der Weltgeehrte nimmt Platz. Der Weltgeehrte nahm eines Tages Platz auf dem Podium. Manjushri schlug mit dem Hämmerchen auf den Tisch und sagte, verstehe genau den Meister des Dharma-Gesetzes. Der Meister des Dharma-Gesetzes ist so. Der Weltgeehrte stieg vom Podium herab. Ja, setzt euch gerne bequem hin, wenn ihr wollt. Der Weltgeehrte ist natürlich der Buddha. Wird mit einem großen Vorbereitungsritual, so ähnlich wie wir hier Teeschuss vorbereiten, angekündigt. Und statt irgendetwas zu sagen, steigt er einfach von seinem Podium herab und verschwindet. Zum Glück hat Shakyamuni Buddha das nicht getan. Und hat andere Sachen getan, außer nur Blumen hochzuhalten und von Podien runterzusteigen, ohne ein Wort gesagt zu haben, sondern Shakyamuni hat tatsächlich sehr deutlich und sehr klar erklärt, was seine Lehre ist und wie man üben sollte. Für diejenigen, die gestern nicht da waren, gestern ging es um das Satipatthana Sutra und das Satipatthana Sutra ist eines der ursprünglichsten Meditationssutras des Buddhismus aus dem Pali-Kanon und Satipatthana bedeutet eigentlich Pfeiler der Einsicht, Grundlagen der Achtsamkeit oder so etwas. Davon gibt es vier. Es gibt den Körper, Gefühle, den Geist und die Objekte des Geistes. Und gestern sind wir bis zum Körper gekommen und haben kurz besprochen, welche Übungsformen Shakyamuni im Hinblick auf den Körper empfohlen hat. Das allererste, was da auftaucht, ist eine Form von Atembetrachtung, die beschrieben wird und was eigentlich die erste Beschreibung davon ist, was später Sazen geworden ist. Dann gibt es Bewusstseinsübungen, die man nebenbei machen kann, also Bewusstsein auf die Körperhaltung, in welcher Körperhaltung bin ich gerade, sitze ich, liege ich, stehe ich oder gehe ich. Bewusstsein für das, was ich aktuell gerade tue, was meine Tätigkeit ist, ob ich irgendwo hingehe, was ich gerade tue, ob ich abwasche, was auch immer. Ein reines Bewusstsein dessen, was ich gerade tue. Und zwei analytische Meditationen, bei denen der Körper zerlegt wird. Was Analyse letztlich auch bedeutet, Zerlegung, Das eine ist die Zerlegung des Körpers in 31 angenommene Bestandteile. Unreine Bestandteile steht im Sutra. Das heißt, man geht den Körper durch und prüft, woraus besteht er. Er besteht aus Haaren, Knochen, Haut, Zähnen, Nägeln, Urin, Galle, Speichel, Blut und so weiter. Solche Bestandteile werden dann aufgezählt. Man geht durch den Körper und versucht sich alle diese Bestandteile bewusst zu machen. Eine ähnliche Übung ist die Analyse der vier Elemente. Erde, Feuer, Wasser, Luft. Wo man auch im Körper versucht aufzuspüren, welche Qualität jeweils in welchem Teil des Körpers vorherrscht. Erde ist Festigkeit, Feuer ist Wärme, Wasser ist alles, was flüssig ist und Luft ist alles, was sich bewegt, alles Dynamische. Diese beiden analytischen Meditationen macht man nicht nebenbei oder die kann man nicht nebenbei machen, sondern die sind wirklich dafür gedacht, dass man die gezielt macht, wenn man sich mal hinsetzt und durchgeht. Und die letzte der Körperbetrachtung waren die Leichenfeldbetrachtungen. Bei den Leichenfeldbetrachtungen stellt man sich einfach vor, wie der eigene Körper vergeht. Und zwar sehr plastisch. In verschiedenen Stadien. Es fängt halt damit an, dass man sich vorstellt, dass die Leiche auf dem Leichenfeld liegt. Ein bisschen aufgedunsen ist, aber noch ein kompletter Körper und nach immer weniger wird, immer weiter zerfällt. Also dass dann halt die Geier, Raben, Krähen den Körper zerhackt haben, dass dann irgendwann das Fleisch weg ist, nur noch ein Gerippe ist, ein blutiges Gerippe, was von Sehnen zusammengehalten wird, dass irgendwann auch diese Flecken verschwinden, dass die Sehnen verschwinden, irgendwann nur noch Knochen da sind und die Knochen dann auch irgendwann zerbrechen und zu Staub zerfallen. Alle diese Körperbetrachtungen haben den Zweck, eine wirklichkeitsgemäße Erkenntnis zu erreichen, was der Körper eigentlich ist. Der Körper ist eines unserer primären Anhaftungsobjekte, einfach weil er sich dafür sehr gut eignet. Unser ganzes Leben lang haben wir diesen Körper. Und deswegen, wenn wir uns die Frage stellen, wer bin ich, dann ist eine der ersten Antworten, ich bin dieser Körper. Mein Ich fängt da an, wo mein Körper anfängt. Das Ergebnis der Körperbetrachtung ist die Erkenntnis, dass der Körper nicht ein Ganzes ist, sondern zusammengesetzt ist aus verschiedenen Elementen, die sich einzeln verändern, die nicht stabil sind, die auch verschieden alt werden, zum Beispiel unsere Haare oder unsere Nägel, das ist vollkommen normal, dass die irgendwann wachsen, nachwachsen und dann abgeschnitten werden können. Dann wird das, was abgeschnitten wird, tot, gehört nicht mehr zu uns. Während das bei den Zähnen ein ganz anderes Tempo ist und eine ganz andere Häufigkeit passiert halt zweimal oder mit modernen Kunstgriffen vielleicht dreimal, aber dann ist es vorbei. Das heißt, es ist keineswegs so, dass der Körper ein durchgehendes Ganzes ist, sondern der Körper ist zusammengesetzt. Der Körper ist beständig in Bewegung. Die Atembetrachtung lehrt das. (lacht) Wir können gar nicht leben, ohne zu atmen. Wenn man Atembetrachtung übt, bekommt man ein Gefühl dafür, dass da ständige Bewegung ist, dass ein Atemzug geboren wird, vergeht und stirbt. Das ist auch eine Form von Wiedergeburt. Der Atem wird ständig wiedergeboren und es macht eigentlich gar nichts aus. Es gibt da ein Leben. Geburt, Alter, Krankheit und Tod sind für uns große existenzielle Probleme. Aber Geburt, Alter und Tod gibt es in jedem Atemzug. Mehrfach in der Minute normalerweise. Und das ist kein Problem, wenn wir das akzeptieren. Der Körper verändert sich ständig. Der Körper ist nicht stabil. Der Körper ist auf jeden Fall eben auch vergänglich. Das ist der Sinn dieser Leichenfeldbetrachtung. Und die Leichenfeldbetrachtung sind wirklich Visualisierungen aus dem Grund, dass es uns selbst sehr schwer fällt, uns das vorzustellen. Weil meine gesamte Erinnerung, die ich habe, belegt mir, egal was ich objektiv, rational darüber weiß, dass es vor mir keine Welt gab. Ich kann mich an nichts erinnern, wo ich nicht da war. Genauso wie meine subjektive Erfahrung mir belegt, dass ich die wichtigste Person im Universum bin, weil ich in der Mitte bin. Und um diese Erfahrung durch etwas anderes, heilsameres, wirklichkeitsgemäßeres zu überdecken, müssen wir andere Erfahrungen machen. Deswegen diese Visualisierung, die wirklich sehr, sehr plastisch beschrieben sind. Und nur aufgrund der Tatsache, dass man sich diesen körperlichen Zerfall bewusst macht und dann immer wieder sagt, das wird mit diesem Körper ja auch passieren, kann man sich diesen abstrakten Wissen, was wir natürlich alle haben, seitdem wir Kinder sind, irgendwann annähern, dass das tatsächlich so sein könnte. Und das zusammen bewirkt ein geringer Werden des Anhaftens an den Körper. Die Leichenfeldbetrachtungen sind insofern einfacher für die damaligen Buddhisten gewesen als für uns heute, als wir ja unsere Toten, sobald sie denn da sind, versiegeln und sofort aus unserem Gesichtsfeld entfernen. In Indien, bis heute in Tibet auch, ist es üblich, dass Tote halt auf Leichenfelder gebracht werden und bei freiem Himmel ihrem Zerfall überlassen werden. Das ist wirklich die Geier, die Arbeit machen. Vielleicht wird da noch was verbrannt. Aber es ist wirklich sehr sichtbar, dieser Teil des Lebens, das Ende des Lebens, die Leichenfelder. Und es waren auch beliebte Meditationsorte früher für Buddhisten, auf Leichenfelder zu gehen direkt, dort zu meditieren, sich dort ihre Kleidung zu beschaffen, die für die meisten anderen Leute Unglück brachte. Umso besser für die Buddhisten, so kann man umsonst an Gewänder. Alle diese Übungen also mit dem Zweck, die Anhaftung an den Körper aufzuheben. Durch sehr genaues Beobachten des Körpers, woraus er besteht, wie er sich zusammensetzt, welchen Prozessen er unterworfen ist, mit dem Ergebnis, dass man den Körper so sieht, wie er ist. Nicht, dass man vom Körper abgestoßen wird oder ihn widerwärtig findet, wie es teilweise in Übersetzungen heißt, sondern einfach, dass man den Körper als das sieht, was er ist. Ein vergänglicher Prozess, der einen Anfang hat, der in laufender Veränderung begriffen ist und irgendwann ein Ende haben wird. Soweit waren wir gestern gekommen. Dann gibt es noch die drei anderen Pfeiler oder Grundlagen. Der zweite Pfeiler ist das Gefühl. Man muss wissen, was im Buddhismus unter Gefühl verstanden wird. Das ist etwas anderes als das, was wir heutzutage darunter verstehen. Gefühl, Vedana, ist einfach nur eine Empfindung, die angenehm, unangenehm oder neutral ist. Mehr gibt es da nicht. Wenn wir von Gefühlen reden, dass meine Gefühle verletzt oder irgendwie sowas, Emotionen, das würde man im Buddhismus nicht Gefühl nennen. Gefühl ist einfach nur das, was entsteht, wenn ein Sinnesobjekt auf ein Sinnesorgan trifft. Wenn ich etwas esse, was mir schmeckt, Schokolade oder was weiß ich, trifft die Schokolade auf meine Zunge und es kommt ein Gefühl, ein angenehmes Gefühl, wenn ich Schokolade mag. Ein unangenehmes, wenn ich Schokolade nicht mag. Wenn es mir egal ist, ein neutrales Gefühl, mehr nicht. Das heißt, es geht letztlich einfach nur darum, zu erkennen, wenn Gefühle auftreten, angenehme, unangenehme, neutrale Gefühle, dass das so ist. Einfach nur zu erkennen, das ist jetzt angenehm, das ist jetzt unangenehm, das ist weder angenehm noch unangenehm. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil wir so gebaut sind, dass wir glauben, dass angenehme Gefühle uns glücklich machen. Und deswegen versuchen, das zu reproduzieren. Also, wenn ich einen Keks esse und der schmeckt mir, ist ein angenehmes Gefühl. Unsere Logik macht daraus sofort, wenn ich einen zweiten Keks esse, ist es noch besser. Und so weiter, bis die Packung leer ist. Übertrieben gesagt. Das ist das, was Gefühle letztlich auslösen. Und das ist insofern relevant, als es in der zwölffachen Kette des bedingten Entstehens das Gefühl gibt, dem ich noch passiv ausgeliefert bin. Ich esse den Keks und die Empfindung ist angenehm und dann meine Reaktion darauf. Dass ich beim Essen eines Kekses ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl habe, daran kann ich nichts ändern. Das ist Vergangenheit sozusagen. Das ist Teil meiner Programmierung, vielleicht ist es auch Teil meiner Gene, was auch immer. Was ich damit mache, wie ich darauf reagiere, das wiederum ist meine Freiheit. Genau da gibt es im Buddhismus Freiheit, beim Übergang zwischen Gefühl und Reaktion auf mein Gefühl. Deswegen ist die Betrachtung der Gefühle wichtig. Und sehr genau hinzuschauen, wenn da irgendetwas ist, zu sagen, es ist eine angenehme Erfahrung. Und nicht, was wir daraus machen, es ist angenehm, also bin ich glücklich. Das ist nicht dasselbe für den Buddhismus. Oder genauer gesagt, die Sucht nach Angenehmem führt aus buddhistischer Sicht ins Unglück, ins Leiden, weil sie Anhaften erzeugt. Angenehme Gefühle sind der Grund für Anhaften. Nicht deswegen, weil sie angenehm sind, sondern weil wir der Meinung sind, dass es gut wäre, weitere angenehme Gefühle zu erzeugen, indem wir das, was uns angenehm erschien, wiederholen. Pfeiler Nummer 3, Grundlage Nummer 3 ist der Geist. Die Übung dabei ist einfach nur, den Zustand des Geistes zu betrachten. Der Geist ist ruhig oder unruhig, sammelt, zerstreut, ist vielleicht von Zuneigung erfüllt oder von Abneigung widerstrebend, dreht sie in Zweifeln, das sind Zustände des Geistes. Um mehr geht es gar nicht. Nur ein Gefühl dafür zu bekommen, in welchem Zustand ist mein Geist gerade. Und nichts hinzufügen. Wenn ich zum Beispiel Abneigung wahrnehme, oder Gier, dann geht es letztlich darum, diese Abneigung einfach nur wahrzunehmen. Ich spüre da einfach eine Abneigung, einen unangenehmen Zustand meines Geistes. Etwas, was ich nicht haben will. Meistens ergänzen wir das dahingehend, ich nehme Abneigung wahr oder in mir ist Abneigung, weil. Abneigung heißt im Buddhismus meistens Hass, was die extremste Form ist. Und jedes Mal, wenn Hass in mir ist, dann ist es natürlich berechtigt. Jedes Mal, wenn ich mir Hass eingestehe, das heißt, wenn ich richtig wütend auf irgendjemand bin, dann funktioniert das eigentlich nur, wenn ich sage, ich bin wütend, weil der das mit mir getan hat oder sich daneben benommen hat, was auch immer. Und diesen Teil wegzulassen, diese Begründung, warum dieser Hass da ist und einfach nur diesen reinen Zustand zu erkennen, dass es ein hasserfüllter Geist ist, ohne zu sagen warum, ohne nach Berechtigung zu fragen, ist das, worum es bei Geistbetrachtung geht. Einfach diese Qualität erkennen. Gerade ist mein Geist voll Hass. Das heißt, was ich eben sagte, dass, was Gefühlsbetrachtung eben nicht ist, eine Betrachtung von Emotionen, das würde im Buddhismus unter Geistbetrachtung fallen. Und verletzt, zum Beispiel. Ich bin wütend. Das ist der Zustand meines Geistes. Und es ist erstmal nicht wichtig, warum ich das bin, sondern einfach mir dessen bewusst zu sein. Sehr oft sind wir uns dessen eben nicht bewusst. Pfeiler Nummer 4 sind die Geistobjekte. Oder Erscheinungen. Geistobjekte sind erstmal alles, was Objekt des Geistes wird oder werden kann. Das heißt, dieser Bereich umfasst die gesamte Welt. Alles, was ich erleben kann, geht irgendwie durch meinen Geist. Was nicht in meinen Geist kommt, kann ich nicht erleben. Existiert nicht für mich. Geistobjekte umfasst also im weitesten Sinn das gesamte mir erfahrbare Universum. Der Buddha empfiehlt hier einige bestimmte Bereiche, die man sich zuwenden soll, auf die man seine Aufmerksamkeit richten sollte. Das erste sind die sogenannten 5 Hemmungen. Das sind Gier oder haben wollen, der einen Seite als Gegenstück dazu Hass, Abneigung nicht haben wollen, Trägheit oder Faulheit, Unruhe und Zweifel. Gier ist klar, ich will irgendetwas haben. Hass, großes Wort, aber eigentlich ist es einfach nur irgendetwas, was da ist, will ich nicht haben. Soll verschwinden. Trägheit ist einfach Energielosigkeit, ein fehlender Entschluss, fehlende Kraft, irgendetwas zu tun, Müdigkeit. Unruhe ist einfach das Gefühl, hin und her zu springen, umhergehetzt zu sein. Und Zweifel bedeutet, ständig von der einen Seite auf die andere Seite zu springen, von mir selbst getrennt zu sein. Das sind die fünf Hemmungen. Den fünf Hemmungen stehen fünf Kräfte gegenüber. Hass zum Beispiel hat als Gegenstück Achtsamkeit. Der Trägheit steht die Energie gegenüber. Zur Unruhe gibt es Sammlung, Samadhi. Das Gegenstück zu Zweifel wird Weisheit. Und in dem Maße, wo ich diese fünf Hemmungen bei mir wahrnehmen kann, kann ich versuchen, mit ihnen irgendwie umzugehen. Das heißt, es geht letztlich darum, in meinem alltäglichen Erleben zu schauen, was davon jetzt gerade da ist, was mich gerade beeinflusst, was mich hemmt, was mir wirklich im Weg ist. Es hemmt mich dabei, mich frei oder glücklich zu fühlen. Trägheit hemmt mich. Wenn ich auf einem Session bin, und träge und müde bin, hemmt es mich, das Session zu erleben. Und es trennt mich von dem Session. In meiner eigenen Müdigkeitstraumblase, dumpfe Wahrnehmung, kriege überhaupt nicht mit, was passiert und bin getrennt vom Erleben. Ich bin eigentlich gar nicht da. Das heißt, ich tue mir die Qual eines Sessions an, aber ich erfahre eigentlich gar nichts, weil ich mich selbst ausklinke. Zweifel. Ganz viele Koans sind dazu da, Zweifel hervorzurufen, damit du damit umgehen kannst. Dass dein Geist ständig sich selbst in Frage stellt. Ständig fragst, ist das hier richtig, was ich hier tue? Woher soll ich wissen, warum der Buddha irgendeine Antwort gibt? Ich bin doch nicht der Buddha. Das ist der Buddha, der große Buddha. Der diese 32 Zeichen der Vollkommenheit. Ein quasi göttliches Wesen. Und ich bin das ganz bestimmt nicht. Das ist eine Form von Zweifel. Das ist gemeint mit Zweifel. Auf der einen Seite der Buddha, auf der anderen Seite ich, unvollständiges, unvollkommenes Wesen. Ich bin nicht in der Lage, Befreiung zu erlangen. Auch der Buddha hat da wahrscheinlich viele Leben für gebraucht. Das kann ich nicht schaffen. Ständige Zweifel. Zweifelsucht ist eine der Hemmnisse auf dem Weg zur Befreiung. Zweifelsucht heißt es wirklich. Weitere Meditationsobjekte aus den Geistesobjekten, die der Buddha empfiehlt. Die fünf Skandhas. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung, Bewusstsein. Das ist das, was wir als Antwort geben, wenn uns jemand die Frage stellt, wer bist du? Meistens ist es eine Kombination aus diesen fünf Dingen. Vielleicht sage ich auch einfach nur, ich bin der Körper, das ist das Einfachste. Vielleicht habe ich auch eine Anhaftung an mein Bewusstsein, an meinen Geist, an meine geistigen Fähigkeiten. Was auch immer, meine Antwort, wer ich bin, setzt sich aus den fünf Skandhas zusammen. Und bei der Betrachtung der fünf Skandhas geht es auch wieder darum, wie am Anfang bei der Körperbetrachtung, sich die bewusst zu machen, einzeln und wieder eigentlich eine Analyse durchzuführen. Das heißt, eine Zerlegung. Mein Ich, was aus meinem Anhaften an diese fünf Skandhas zusammengesetzt ist, dadurch zu zerlegen, dass ich mir anschaue, dass das im Grunde genommen ganz verschiedene Formen von Anhaften sind, verschiedene Anhaftungsobjekte. Dass mein Körper etwas anderes ist als meine Gefühle, die Gefühle etwas anderes als die Wahrnehmung, mein Körper etwas ganz anderes ist als mein Bewusstsein und so weiter und so fort. Und dass alle diese fünf Skandhas voneinander unabhängig existieren. Unabhängig nicht in dem Sinne, dass das eine oder das ohne das andere da sein kann. Aber sie sind ihrem Wesen nach verschieden. Sie haben eine unterschiedliche Verweildauer. Sie treten mal auf. Zum Beispiel Willensregungen sind manchmal sehr flüchtig. Letztendlich sind das Sachen, von denen ich denke, ich will sie haben, zum Beispiel. Könnte eine Willensregung sein. Ich will einen Keks essen. Ich esse den Keks. Vorbei. Fertig. Kein Problem. Ich möchte Befreiung erlangen. Eine intensive Willensregung, die uns sehr lange umtreiben kann. Oder ich möchte erleuchtet werden. Ich möchte ein Erleuchtungserlebnis haben. Am allerschlimmsten, wenn ich sowas schon mal hatte, dann ist das etwas, dem ich sehr, sehr lange hinterherrennen kann, mit sehr viel Energie. Und versuche etwas zu wiederholen, was vielleicht nicht wiederholbar ist. Gefühle, sagte ich schon, angenehm, unangenehm, neutral, tauchen einfach immer zusammen auf mit irgendwelchen Sinneswahrnehmungen. Ganz kurz. Das ist nichts Bleibendes. Wahrnehmung genauso. Sehr kurzfristig. Die fünf Skandhas sind letztlich, wie es im Hanya Shingyo heißt, leer. Leer heißt nicht, dass sie nicht existieren, sondern es heißt, dass sie nicht in der Form existieren, wie ich glaube. Sie sind nicht stabil, sie sind nicht ein Ganzes und sie bilden ganz bestimmt nicht zusammen ein stabiles Ich. Dann gibt es noch die Betrachtung der sechs Sinnesgrundlagen oder der sechs Bereiche der Sinne. Sechs sind es im Buddhismus. Fünf sind uns klar. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und im Buddhismus kommt noch Denken hinzu. Denn es gibt noch ein Denksinnesorgan, das Gehirn. Und es gibt Denksinnesobjekte, das sind Gedanken, Bewusstseinseindrücke. Warum sind die interessant? Die sind jetzt deswegen interessant, hatte ich vorhin erwähnt, die Gefühle, jetzt nochmal von einer anderen Sicht. Es gibt immer nur dann ein Gefühl, wenn ein Sinnesorgan und ein Sinnesobjekt zusammentreffen. Sonst passiert erstmal gar nichts. Trifft der Keks auf die Zunge, entsteht ein Gefühl. Angenehm vielleicht. Und an dieser Stelle entsteht das, was im Buddhismus Durst genannt wird. Oder es kann da entstehen. Wenn ich das, was wir normalerweise tun. Wenn ich aus der Erfahrung, etwas ist angenehm, entwickle, es ist wünschenswert, nicht diese Vorstellung unreflektiert sich entwickeln lasse, entsteht Durst. Das ist das, was aus buddhistischer Sicht zur Wiedergeburt führt. Durst. Wiedergeburt ist ein großes Wort. Und wir stellen uns immer darunter vor, weil es vielfach auch so berichtet wird, dass dieser Körper insgesamt irgendwann stirbt. Und dann dauert das 20 Tage und irgendjemand findet mal eine Wiedergeburt, die dann einen Rosenkranz ergreift, den Rosenkranz des Meisters, meiner letzten Inkarnation oder sowas, und sich dann an alles erinnert, was im letzten Leben war. Keine Ahnung, ob es das gibt, weiß ich nicht. Was ich weiß, was jeder von uns weiß, ist, dass es Wiedergeburt dauernd gibt. Man muss sich einfach nur Sachen angucken, die man ändern möchte, zum Beispiel schlechte Angewohnheiten. Irgendeine schlechte Angewohnheit, zum Beispiel nicht über andere Leute lästern, weil man immer mehr erkannt hat, dass es nicht gut ist. Und dann versucht man sich das abzugewöhnen. Und eine Zeit lang scheint das weg zu sein. Manchmal ist es einfach nur deswegen weg, weil der Anlass weg ist. Wenn es keine Leute gibt, über die ich lästern kann, oder wenn ich niemand habe, mit dem ich über Leute lästern kann, dann ist das weg. Tot. Sobald die Situation, die das auslöst, wiederkommt, ist sofort eine neue Geburt da. Ein neues Ich, was lästern möchte. Das ist das, was mit Willensregungen gemeint ist, Vasanas, die das Bild zu Willensregungen ist, dass das Samen sind. Samen sind im Bewusstsein, im Alaya Vijnana ist das angelegt und die warten auf geeignete Bedingungen. Genauso wie Pflanzensamen darauf warten, dass die richtige Jahreszeit ist, die Sonne kommt oder Regen, richtige Temperaturen, was auch immer. Und dann keimen diese Samen und diese Pflanze wächst empor. Genauso funktioniert Wiedergeburt. Wir haben diesen Durst sozusagen, der uns sagt, etwas Bestimmtes zu tun, ist angenehm. Das haben wir ins sozusagen in unserer Unachtsamkeit ins Kraut schießen lassen, diese Annahme, dass das einfach so wäre. Solange es nichts gibt, was diese Situation auslöst, merken wir davon nichts. Gar nichts. Scheint erstmal tot zu sein. Ganz oft ist es so, dass wir mit irgendwelchen Situationen Gefühle verbinden und auf diese Gefühle wieder reagieren. Weil wir zum Beispiel glauben, dass wir eine Situation wiedererkennen. Und wenn wir eine Situation wiedererkennen, dann handeln wir meistens vollkommen unreflektiert, so dass wir auf das Gefühl, was dabei bei uns ausgelöst wird, reagieren. Also, keine Ahnung. Keks sehen. Kekse sind lecker. Keks essen. Ohne weitere Gedanken. Oder schlecht über andere reden. Einfach alles Gefühl angenehm ist. Das Gefühl ist wirklich angenehm, sonst würde man das nicht machen. Der Auslöser darüber, dass man schlecht über andere redet, ist meistens, dass ich mit meinem Gesprächspartner mich über den stelle, über den ich lästere. Letztendlich geht es darum, mir und meinem Gesprächspartner zu versichern, wir beide sind besser als der. Wir haben diese Macke nicht, die der hat. Was auch immer wir für Macken haben mögen, diese haben wir nicht. Und die haben wir übrigens beide nicht. Das heißt, das bringt uns auch noch zusammen. Deswegen ist es angenehm zu lästern. Ein angenehmes Gefühl. Gleichzeitig kann es passieren, dass man der Person, über die man gelästert hat, dann eine halbe Stunde später begegnet. Und feststellt, dass das, was man gesagt hat, eigentlich nicht so ganz richtig war. Unangemessen war. Dann kommt das Gefühl auf, dass das in Wirklichkeit zwar vorhin angenehm war, aber im Grunde genommen mir jetzt doch ein sehr unangenehmes Gefühl macht. Ich bekomme das Gefühl, dass ich mich falsch verhalten habe. Und wenn ich diese Erfahrung häufiger mache, erkenne ich, dass eigentlich schlecht über andere reden mir nicht gut tut, mich nicht glücklich macht. Obwohl es diese angenehme Erfahrung immer noch geben würde. Und dann versuche ich, daran zu arbeiten und sage mir, das will ich nicht mehr tun. Ich will nicht mehr über andere Leute lästern, zum Beispiel. Und dann habe ich mir das rational klar gemacht, dass das keine gute Sache ist. Beschließe ich, höre jetzt damit auf. Und tatsächlich scheint so zu sein, dass das jetzt weg ist. Ich habe gesehen, dass das echt keine gute Sache ist. Ich mache das nicht mehr. Ein fester Entschluss. Und einen Tag später kommt die gleiche oder kommt eine ähnliche Situation, die das auch wieder auslöst. Irgendeine dritte Person hat irgendetwas Schreckliches getan. Jemand anders liefert mir freundlicherweise die Vorlage, indem er damit anfängt, zu sagen, das ist ja wirklich unmöglich, wie der sich benommen hat. Und ich zögere eigentlich noch. Ich denke noch daran, dass ich das ja eigentlich nicht tun wollte, dass das eigentlich nicht gut ist. Das hatte ich mir gestern noch ganz fest vorgenommen. Aber es ist einfach sehr verlockend. Irgendwie ist es doch angenehm, dass man es endlich mal aussprechen kann. Und zack, bin ich in der nächsten Wiedergeburt. Mehr ist mit Wiedergeburt eigentlich nicht gemeint, als dass wir uns ständig im Kreis drehen und immer wieder auf diese Muster, die wir in uns selbst reinprogrammiert haben, reagieren. Es ist wirklich eine Form von Programmierung. Es ist angenehm, weil es angenehm ist. Ist es gut, also sollte ich es wiederholen. Das ist die Programmierung. Und genauso muss die Programmierung wieder aufgelöst werden, sagt der Buddha. Deswegen ist diese Betrachtung der Sinnesgrundlagen so wichtig. Das heißt, achte darauf, wenn es diese Berührung gibt von Sinnesobjekt und Sinn, was für ein Gefühl dann entsteht. Wenn der Wunsch da ist zu lästern, dass dieses angenehme Gefühl zuerst da ist. Dass du aber nicht gezwungen wirst, darauf zu reagieren, wie du es normalerweise tust. Nämlich eins zu eins diesen Weg weiterzugehen. Und dass hier wirklich deine Möglichkeit liegt, dich davon zu befreien. Sechs Sinnesgrundlagen. Dann kommen die sieben Erleuchtungsglieder. Die sieben Erleuchtungsglieder sind Fähigkeiten, könnte man sagen, die man entwickeln muss, um frei zu werden. Das erste Erleuchtungsglied ist Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit oder Bewusstheit. Das steht deshalb am Anfang, weil wenn ich das nicht habe, wenn ich keine Fähigkeit habe, mich selbst wahrzunehmen, dann kann ich auch nichts verbessern. Ich habe keine Chance, weil ich einfach blind fliege. Deswegen ist Achtsamkeit das erste und das wichtigste Erleuchtungsglied. Das zweite heißt Wirklichkeitsergründung. Wirklichkeitsergründung heißt die Fähigkeit, die Achtsamkeit zu verwenden oder das, was die Achtsamkeit mir zeigt, zu verwenden, um herauszufinden, wie die Welt, wie die Wirklichkeit tatsächlich funktioniert. Wie die Welt wirklich ist. Nicht, wie ich sie mir einbilde, nicht, wie sie mir gut in den Kram passen würde, sondern wie die Wirklichkeit wirklich ist. Zum Beispiel, dass ich älter werde, dass ich sterben muss, dass die meisten meiner Handlungen egoistisch verursacht werden, dass ich vielleicht gar nicht so ein netter Mensch bin, wie ich annehme und so weiter und so fort. Wirklichkeitsergründung. Das dritte Erleuchtungsglied ist Virya, Tatkraft oder Energie. Um meine zahlreichen Muster, die ich in mich reinprogrammiert habe, und zwar seit in meinem Fall über 50 Jahren, um die aufzulösen, brauche ich wirklich Energie, brauche ich wirklich Entschlossenheit, brauche ich wirklich Kraft. Und diese Kraft ermöglicht es mir, nicht sofort aufzugeben, wenn es nicht funktioniert. Ein Pattern, so eine Programmierung aufzulösen, dauert nicht fünfmal die Situation erleben und mir vornehmen, sie zu ändern, nicht 50 Mal, nicht 5000 Mal, es kann 50.000 Mal dauern oder länger. Und Tatkraft, Energie ist einfach das, was es mir ermöglicht zu sagen, okay, dann mache ich das halt noch das 51.000. Mal. Aber ich gebe nicht auf. Deswegen ist das Entwickeln dieser Energie so wichtig. Woher kommt diese Energie? Diese Energie kommt letztlich daher und wird dadurch entwickelt, dass ich meine Energie nicht mehr verschwende. Wenn ich zerstreut bin, wenn ich zweifle, mich selbst ständig hinterfrage, ständig frage, ob der Weg, den ich gehe, der richtige ist oder der falsche, habe ich sehr wenig Energie, weil ich letztendlich dauernd gegen mich selbst kämpfe. In dem Maße, wo ich mit Achtsamkeit etwas Gefühl dafür bekomme, Kontrolle darüber bekomme, bekomme ich mehr Energie. Das vierte Erleuchtungsglied ist Freude oder Entzücken. Entzückend. Freude. Freude ist ganz wichtig. Freude ist deshalb wichtig, weil sie mir einfach hilft, diesen Weg weiterzugehen. Wenn ich keine Freude habe, wenn das Ganze nur eine deprimierende Erfahrung ist, eine schmerzhafte Erfahrung, dann werde ich diesen Weg nicht weitergehen können. Deswegen ist es eben auch wichtig, die wirklich zu pflegen. Deswegen ist es zum Beispiel Teil der Versenkungsstufen, der Versenkungsmeditation, wirklich das zu erleben, diese Freude. Freude, tiefes Glück oder Übungen zu machen wie Metta, Metta-Meditation, die wirklich dazu führen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wirklich ein angenehmes Gefühl, ein freudiges Gefühl. Das heißt, ich muss meine Anhaftungen, die mir ja auch angenehme Gefühle versprechen, etwas entgegensetzen können, was gleichwertig oder wertvoller ist. Die Anhaftungen, die Programmierungen haben alle das Problem, dass sie ein Versprechen enthalten, was darin besteht, wenn ich dieses Objekt kriege, werde ich glücklich. Die Freude funktioniert umgekehrt. Die Freude funktioniert darüber, dass sie sagt, ich bin einfach da. Du brauchst nichts, um glücklich zu werden. Du bist glücklich von dir aus. Wenn du deine Energie nicht verschwendest, wenn du achtsam bist, deine Energie spürst, das tust, was für dich angemessen ist, dann ist die Freude von selbst da. Freude ist nicht das Ergebnis der Tatsache, dass ich irgendetwas kriege, sei es jetzt irgendwelche materiellen Dinge oder auch spirituelle Erfahrungen, sondern Freude ist einfach das Ergebnis von Dasein. Das heißt, es ist eine Freude, die nicht durch Objekte ausgelöst wird. Das ist der Unterschied zu Anhaftungen. Die Freude steht in der Mitte zwischen dem passiven und den aktiven Erleuchtungsglieder. Die ersten drei Erleuchtungsglieder waren aktiv. Achtsamkeit muss ich tun, Energie muss ich entwickeln. Wirklichkeitsergründung muss ich wirklich betreiben, muss ich Energie reinstecken. Und dann kommen die passiven Erleuchtungsglieder. Das nächste ist Ruhe oder Gestilltheit. Gestilltheit heißt eigentlich, dass da so ein Gefühl ist, dass ich mich sozusagen zurücklehnen kann, dass ich nichts tun muss. Dass dieser Zwang, ständig irgendwo hin zu müssen, und sei es auch zur Erleuchtung, nachlässt, nicht mehr benötigt wird, nicht mehr so wichtig ist, dass ich nicht mehr so getrieben bin, dass ich wirklich Dinge geschehen lassen kann. Absichtslosigkeit entwickelt sich auf dieser Ebene letztlich. Dieses Desinteresse an Aktivität ist dann wieder die Vorbedingung dafür, dass ich wirklich Samadhi erreichen kann. Tiefe Versenkung. Wenn wir im Zen von Samadhi sprechen, dann ist das eine sehr unscharfe Bezeichnung. Wenn man im Yoga zum Beispiel von Samadhi spricht, dann ist das die höchste Stufe. Für Yogis, für Raja-Yogis gibt es nichts über Samadhi. Das ist die Spitze. Was wir meistens Samadhi nennen, irgendwelche Vertiefungszustände, würde man im Yoga einfach eine Dhyana nennen, Vertiefung. Samadhi ist wirklich eine Konzentration, die so tief ist, dass sie vollkommen eins ist mit dem Geschehen. Und in der Yoga-Sicht tatsächlich auch Anhaftung vollkommen ausbrennt. Ein Feuer, in dem Anhaftungen wegschmelzen. Das heißt, Samadhi ist wirklich ein sehr, sehr tiefer, grundlegender Zustand von Geistesruhe, der etwas anderes meint, als was wir manchmal meinen, wenn wir im Zen von Samadhi sprechen. Das ist einfach nur ein kurzer Versenkungszustand. Samadhi ist wirklich eine gleichbleibende, sehr tiefe Ruhe. Und das letzte und höchste Erleuchtungsglied, Gleichmut. Interessanterweise aus unserer Sicht, denn aus anderen Religionen würde man jetzt erwarten, dass am Ende einer Hierarchie von Stufen die Glückseligkeit steht oder die große Befreiung oder was auch immer. Im Buddhismus bleibt einfach nur Gleichmut. Nicht Gleichgültigkeit, sondern einfach die Fähigkeit, egal was passiert, meine Ruhe, meinen Frieden nicht zu verlieren. Vollkommen verwirklicht zu haben, vollkommen erkannt zu haben, dass mein Glück, mein Unglück nicht von irgendetwas abhängt. Gar nichts, außer von mir. Gleichmut. Gut. Das heißt, die Erleuchtungsglieder übt man so, dass man versucht, sich deren Qualitäten bewusst zu machen und entweder versucht, sie aktiv zu entwickeln oder einfach versucht, sie bei sich zu finden. Auch im Alltag. Die letzte Gruppe von Objekten, die der Buddha empfiehlt im Rahmen der Geistobjektbetrachtung, sind die vier edlen Wahrheiten. Vier edle Wahrheiten kennt ihr alle. Die erste Wahrheit ist, dass es Leiden gibt. Das Leiden eine Ursache hat. Die zweite, dritte ist, dass es ein Ende oder eine Aufhebung des Leidens gibt. Und die letzte ist, dass es dazu einen Weg gibt. Das entspricht einem medizinischen Modell. Wenn jemand eine Krankheit hat, ist das Erste, um diese Krankheit beheben zu können, die Erkenntnis, dass er krank ist. Wenn das niemand mitkriegt, dass jemand krank ist, wird er nicht behandelt und dann wird diese Krankheit ewig haben. Das heißt, als Erstes muss es eine Diagnose geben. Das ist eine Krankheit. Krankheit im Buddhismus heißt Leiden. Der Buddha wird manchmal auch der große Arzt genannt. Wenn du nicht erkennst, dass da Leiden ist, kannst du den buddhistischen Weg nicht gehen. Punkt. Dann kannst du ein bisschen Folklore machen, aber das ist die Basis. Wenn man die Diagnose gestellt hat, dass jemand krank ist, ist der nächste Schritt herauszufinden, warum ist er denn krank? Was hat diese Krankheit ausgelöst? Was ist die Ursache des Leidens? Wenn man diese Ursache gefunden hat, dann muss man herausfinden, was würde das Leiden, was würde die Krankheit beenden? Was müsste dafür passieren? Welche Ursache müsste man beheben? Beziehungsweise, wenn die Ursache behoben ist, das ist die Erkenntnis, das ist die dritte edle Wahrheit, dann verschwindet auch die Krankheit, das Leiden. Und die vierte edle Wahrheit, der Weg zum Ende des Leidens, ist die Therapie. Was genau muss ich tun, um dahin zu kommen? Gut, die vier edlen Wahrheiten nochmal im Schnelldurchlauf. Edle Wahrheit vom Leiden, Geburt, Krankheit, Alter, Tod sind Leiden. Mit Unliebem verbunden sein, von Lieben getrennt sein, ist Leiden. Und die fünf Skandhas, die fünf Bereiche des Anhaftens an sich. Sagt das Sutra nicht, sind leer, sondern sind Leiden. Das ist, grob gesagt, das, was der Buddha die edle Wahrheit vom Leiden nennt. Die Wahrheit von der Leidensentstehung. Das Leiden entsteht auf Grundlage des Durstes. Durst ist genau das, was passiert, wenn ich mich programmiere. Es gibt einen Durst nach sinnlicher Erfahrung, das heißt eine angenehme sinnliche Erfahrung zu machen. Es gibt einen Durst nach Existenz, etwas zu sein, etwas Bestimmtes zu sein. Und es gibt einen Durst nach Nicht-Existenz. Durst nach Nicht-Existenz ist eigentlich das Spiegelbild von dem Durst nach Existenz. Wenn ich den Wunsch habe, etwas Bestimmtes zu verkörpern, etwas Bestimmtes zu sein, dann heißt das in der Kehrseite auch, dass ich etwas anderes ganz bestimmt nicht sein will. Zum Beispiel ein sterblicher Mensch, der alt wird oder sowas. Diese drei Faktoren oder diese drei Arten von Durst führen eben zur Wiedergeburt, wie ich vorhin erklärt habe. Wiedergeburt findet in jedem Augenblick statt und der Durst entsteht bei jeder angenehmen Erfahrung, die ich nicht reflektiere, bei der ich mir gestatte, die angenehme Erfahrung einfach wahrzunehmen und nicht zu prüfen, ob diese angenehme Erfahrung mich bei Wiederholung wirklich glücklich macht. Die Wahrheit von der Aufhebung des Leidens dann ganz einfach die Aufhebung des Durstes. Ganz einfach, im Sinne von einfach erklärt, nicht einfach zu tun. Denn es bedeutet letztendlich, die ganzen Programmierungen, die ich in mir angelegt habe, was wünschenswert ist, was mich angeblich glücklich macht, nach und nach an genau dieser Stelle wieder aufzulösen. Und die vierte edle Wahrheit, die Therapie. Der Weg zur Aufhebung des Leidens besteht in rechter Erkenntnis. Rechte Erkenntnis heißt tatsächlich die Welt unter dem Aspekt dieser vier edlen Wahrheiten zu sehen, wirklich zu erkennen, dass mein Dasein leidbehaftet ist. Rechtem Entschluss oder rechter Gesinnung, das heißt wirklich ernsthaft den Wunsch zu entwickeln, die Absicht zu entwickeln, das zu ändern, mich davon zu befreien. Rechte Rede, das heißt eine Rede zu pflegen, die heilsam ist, die das nicht verstärkt. Rechtes Handeln, was mich nicht in Konflikt mit anderen bringt. Nochmal gesondert davon, rechter Lebensunterhalt. Wobei man sich immer fragt, was jetzt der Unterschied zwischen Lebensunterhalt ist, zwischen rechtem Lebensunterhalt und rechtem Handeln. Es sind einfach verschiedene Aspekte des Lebens, die davon betroffen sind, deswegen wird das getrennt. Rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung, die letzten drei Glieder des achtfachen Pfades gehören zum Geistestraining letztlich. Rechte Anstrengung wird beschrieben als der Versuch, unheilsame Zustände nicht aufkommen zu lassen und heilsame zu fördern. Rechte Achtsamkeit ist einfach genau die Fähigkeit zu entwickeln, klar zu erkennen, was passiert. Und rechte Sammlung ist wirklich tief hineingehen, einspitzig werden im Geist, in meiner Übung und eins zu werden mit dem, was ich wahrnehme. Das waren die Geistesobjekte, die empfohlenen Objekte, die der Buddha vorgeschlagen hat. Gut. Für alles gibt es Belohnungen. Es gibt auch Belohnungen dafür, wenn man die vier Pfeiler der Einsicht übt. Lang genug. Das ist eine sehr lustige Formulierung, finde ich. Ein bisschen was von einem Fischverkäufer, der mit dem Preis runtergeht. Wer auch immer, ihr Mönche, diese vier Pfeiler der Einsicht 7 Jahre also behaupten kann, dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen. Gewissheit bei Lebzeiten oder ist ein Resthang da nicht Wiederkehr? Gewissheit bei Lebzeiten und Nicht-Wiederkehr sind zwei Stufen der Heiligkeit im Theravada-Buddhismus. Nicht-Wiederkehr heißt, das ist meine letzte Geburt. Ich werde nie wiedergeboren. Ich muss praktisch nur noch dieses Leben zu Ende leben. Und Gewissheit bei Lebzeiten ist volle Verwirklichung jetzt. Das sind die beiden höchsten Stufen, die man im Theravada erreichen kann. Sehr, sehr, sehr weit oben. Das heißt, wenn man 7 Jahre lang die Grundlage der Achtsamkeit übt, kann man eine dieser beiden Stufen erreichen. Ein sehr hohes Ziel. Ein sehr hoher Preis. Aber 7 Jahre sind eine lange Zeit, also lässt der Buddha sich runterhandeln. Sei es, ihr Mönche, um die 7 Jahre. Wer auch immer, ihr Mönche, diese vier Pfeiler der Einsicht, 6 Jahre, 5 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr also behaupten kann. Dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen. Gewissheit bei Lebzeiten oder ist ein Resthang da nicht Wiederkehr. Sei es, ihr Mönche, um das 1 Jahr. Wer auch immer, ihr Mönche, diese 4 Pfeiler der Einsicht 7 Monate also behaupten kann, dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen. Gewissheit bei Lebzeiten oder ist ein Resthang da nicht Wiederkehr. Sei es, ihr Mönche, um die 7 Monate. Wer auch immer, ihr Mönche, diese vier Pfeiler der Einsicht 6 Monate, 5 Monate, 4 Monate, 3 Monate, 2 Monate, 1 Monat, einen halben Monat also behaupten kann, dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen. Gewissheit bei Lebzeiten oder ist ein Rest hangender Nichtwiederkehr. Sei es, ihr Mönche, um den halben Monat. Wer auch immer, ihr Mönche, diese vier Pfeiler der Einsicht 7 Tage also behaupten kann, dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen. Gewissheit bei Lebzeiten oder ist ein Rest hangender Nichtwiederkehr. 7 Tage kann man an einem Wort zu schaffen. Oder in Bohmte. Ja, ein hoher Preis. 4 Bereiche. Aber auch wenn er sich auf 7 Tage runterhandeln lässt, das ist immer noch viel, ein sehr hoher Anspruch. Alle diese Sachen, alle diese Übungen. Wie soll ich das schaffen? Und schon gerät die Nichtwiederkehr außer Sichtweite, weil es eben doch sehr viel ist, wenn man sich sagt, ich will wirklich 24 Stunden am Tag achtsam sein, alle diese Übungen machen, das alles beachten. Sehr schwierig. Wie soll ich das schaffen? Am besten ist es, sich klar zu machen, dass jede dieser Übungen für sich allein schon hilfreich ist. Und jede von diesen Übungen kann ausgedehnt werden. Ein Beispiel davon, wie der Buddha das selbst formuliert hat, ist, es gibt ein zweites Sutra, das ähnlich ist, das Anapanasati Sutra. Das ist das Sutra, was von der Atembetrachtung handelt. Das heißt, dieser eine Bereich aus dem Bereich der Körperbetrachtung bekommt ein eigenes Sutra, in dem genau beschrieben wird, wie es geht. Etwas genauer als hier. Und es wird gesagt, wenn du schaffst, diese Atemachtsamkeit wirklich zu üben, zu vertiefen, dann wird das die Grundlage für alle anderen Übungen sein. Das heißt, meisterst du eine dieser Methoden, hilft es dir, die anderen nach und nach dir zu erschließen. Was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir hier machen? Das ist eine sehr detaillierte Beschreibung, eine explizite Beschreibung davon, wie man üben kann. Im Zen trifft man sowas normalerweise nicht an. Das Einzige, was man da vielleicht antrifft, ist, dass man in die Atem zählen soll und in Samadhi gehen soll und aufmerksam sein soll. Ganz bestimmt aber nicht, wie das funktionieren soll. Und letztlich eigentlich immer nur die Ermahnung, über nichts nachzudenken, den Geist leer werden zu lassen, eins zu werden und zu erleben. Nichtsdestotrotz führt auch Sazen-Übung dazu, dass man eine sehr deutliche, verbesserte Wahrnehmung in diesen Bereichen entwickelt. Nicht in allen, aber in den meisten. Ausnahmen sind, ein paar Sachen gibt es in der Zen-Übung normalerweise nicht. Es gibt keine Analysen, es gibt keine analytischen Meditationen, wo man irgendetwas jetzt absichtlich zerlegt. Das nehmen manche Lehrer mit dazu. Es gibt zum Beispiel, Michael macht das ja manchmal, diesen Body-Scan, dass man so durch den Körper durchgeht. Das ist eigentlich auch eine analytische Meditation, kommt aber nicht aus dem Zen, wird deswegen aber gerne dazu genommen. Visualisierungen sind im Zen auch verpönt, einfach weil sie bedeuten, dass ich eine weitere Wirklichkeit schaffe. Die Vorstellung, dass es da irgendeinen Buddha gibt, den ich visualisiere, kann dazu führen, dass ich ihn von mir getrennt wahrnehme. Sollte man denken. Wenn man sich aber genauer anguckt, was man eigentlich tut, wenn man Koan-Arbeit macht, dann ist das genau Visualisierung. Dann stelle ich mir vor, dass ich in einer bestimmten Situation bin. Oder ich stelle es mir nicht vor. Sich etwas vorstellen heißt ja immer etwas zwischen mich und die Welt stellen. Sondern ich werde etwas werde etwas, was im Moment nicht zu sein scheine. Ich werde ein Buddha. Ich werde ein Zen-Meister. Ich werde vielleicht ein Ochse. Irgendetwas. Oder ein Nichts. Das heißt, im Grunde genommen gibt es solche, so ähnliche Übungen auch im Zen in Form der Koan-Schulung. Und auch im Zen geht es letztlich darum, auch wenn es nicht explizit gelehrt oder gepredigt wird, wie im Sutra, dass du dir deines Körpers, deiner Gefühle, deines Geisteszustands und dessen, was in deinem Geist passiert, bewusst wirst. Immer bewusster. Immer, immer bewusster. Eben auch dessen, was in meinem Geist passiert. Wenn ich in meinem Alltag bin, wenn ich feststelle, wie mein Geist dann funktioniert, womit ich mich beschäftige, das sind alles Geistesobjekte. Hier bei der Sitzübung versuchen wir das meistens auszuklammern. Da sagen wir, lass den Geist leer werden oder sowas. Aber das kann ich nicht tun, wenn ich hier vor die Tür gehe. Dann beschäftigt sich mein Geist zwangsläufig mit irgendwelchen Dingen. Das muss auch passieren. Und das ist letztlich auch die Übung der Geistesobjekte. Gut. Und egal, ob wir das jetzt formal üben oder ob sich das automatisch ergibt, nach und nach führt das dazu, dass du freier wirst von Anhaftungen. Und zwar nicht dadurch, dass du Sachen systematisch versuchst loszuwerden, nicht dadurch, dass du Sachen ablehnst, die du als unheilsam erkennst, sondern dadurch, dass du ein direktes Erleben bekommst, dass diese Sachen dich nicht glücklich machen. Das ist der ganze Sinn von Satipatthana, der ganze Sinn des Buddhismus. Eine direkte Erfahrung zu machen, keine intellektuelle, sondern eine direkte, greifbare Erfahrung zu machen, dass unheilsames Handeln mich nicht glücklich macht. Und das ist das Einzige, was funktioniert. Deswegen wünsche ich euch noch weiterhin einen wachen und aufmerksamen Geist nach einem langen Vortrag und dass ihr euch mit den Geistesobjekten da draußen noch schön vergnügt. Vielen Dank.